Debatte zu dritt, ein Podcast von Tim Guldimann.
Ist die Schweiz überhaupt noch entscheidungsfähig? Ist unser Land noch reformfähig? Das ist eine dringende Frage, die diskutiere ich heute mit Monika Rühl und Peter Grünfelder. Sie werden sich danach selbst vorstellen. Ich selbst, langjähriger Schweizer Diplomat, dann im Schweizerischen Parlament und jetzt befasse ich mich mit verschiedenen Projekten, unter anderem mit diesem Podcast, mit dieser Debatte zu dritt. Monika.
Ja, guten Morgen, mein Name ist Monika Rühl, ich bin Direktorin von Economy Suisse. Economy Suisse ist der Verband der Schweizer Unternehmen, seit 151 Jahren der erste nationale Wirtschaftsverband. Wir sind aktiv im Lobbying und in der Kampagnenarbeit.
Peter.
Ja, guten Morgen zusammen. Mein Name ist Peter Grünfelder. Ich bin Direktor von Avenir Suisse, von Hause aus Betriebswirt. Avenir Suisse ist der Think Tank, liberaler Think Tank der Schweiz, wirtschaftsliberal, marktwirtschaftlich, gesellschaftsliberal. Und unser Ziel ist, das Land vorwärts zu bringen, damit wir den Wohlstand erhalten können.
Zum Thema. Wenn wir die Entwicklung der Schweiz, vor allem wirtschaftlich, über die letzten Jahrzehnte betrachten, sehen wir, früher waren wir Spitze mit großem Abstand, danach Spitze mit kleinem Abstand und heute ist die Frage, inwiefern diese Spitze überhaupt noch gehalten werden kann. Es gibt Hinweise, dass das erodiert. Das heißt, die Frage ist, können wir uns anpassen? Und hier gibt es Zweifel. In dieser Einschätzung der Entwicklung der Schweiz zu der heutigen Lage, darf ich euch einfach mal fragen, wie seht ihr das? Wo stehen wir heute? Monika.
Es ist ja eine erstaunliche Tatsache, wie gut die Schweizer Wirtschaft aufgestellt ist. Ich glaube, die Schweizer Wirtschaft, Schweizer Unternehmen sind insgesamt sehr krisenresistent und sehr schockresistent. Wenn wir uns vergegenwärtigen, jetzt in der jüngeren Zeit, die Finanzkrise, die beiden Frankenschocks und jetzt auch die Covid-Krise haben die Schweizer Unternehmen eigentlich sehr gut gemeistert. Wir sind nicht, wenn ich jetzt von den beiden Frankenschocks spreche, nicht in eine tiefe Rezession gefallen, wie das vielleicht in anderen Ländern der Fall gewesen wäre. Wir kommen wirtschaftlich auch einigermaßen gut durch die Covid-Krise, dies auch dank massiver staatlicher Unterstützung. Die muss man sich leisten können. Also ich glaube, wir sind insgesamt nach wie vor gut unterwegs, aber wir müssen dieser Kraft, die die Unternehmen haben, dieser Innovationskraft, dieser Krisenresistenz sehr Sorge tragen, damit das auch in Zukunft so bleibt.
Aber in anderen Worten, es ist ja bis jetzt immer sehr gut gegangen. Warum müssen wir überhaupt etwas ändern? Peter, alle sind gemütlich und froh.
Nein, ich glaube, ja, wir haben wahrscheinlich global gesehen eines der besten Unternehmertümer, wenn ich mich so ausdrücken darf. Die sind hart im Wettbewerb, im internationalen Wettbewerb. Eben, die haben, Monika hat es erwähnt, laufen eigentlich Krisen zu bewältigen, exogene Krisen zu bewältigen. Und sie bewältigen die hervorragend. Nur wir haben auf der politischen Ebene, die eben die Rahmenbedingungen letztlich festlegt, haben wir einen eklatanten Reform- und Entscheidungsstau. Und Ludwig Erhard, du sprichst so ein schönes Hochdeutsch, hat ja mal gesagt, der alte Bundeskanzler, den Wohlstand zu bewahren ist noch schwerer, als ihn zu erwerben. Und mir kommt es hier und da schon vor, es ist wie der Frosch im Wasserglas. Es wird immer heißer, weil die Rahmenbedingungen tatsächlich eben erodieren. Die Reformbereitschaft lässt nach, der Wohlstand ist noch da und die Unternehmen sind genug flexibel. Aber wenn die Politik eben diese realwirtschaftliche Komponente immer mehr ausblendet, weil die Unternehmen sind im weltweiten Wettbewerb und den Unternehmen das Unternehmen schwerer macht, dann ist es vielleicht für die Zukunft des Unternehmensstandortes Schweiz nicht das Beste. Und darum ist es wichtig, auch dieser Podcast, dass wir laufende Erinnerung rufen, was es braucht, damit das Unternehmertum hier erfolgreich sein kann, weil die schaffen Wohlstand und dieser Wohlstand hält unser Land zusammen, der ist breit verteilt und das ist die Basis der sozialen Kohäsion und darum müssen wir das laufend erinnern.
Also wir haben starke, gute, anpassungsfähige Unternehmer und Unternehmerinnen. Wunderbar. Und dann haben wir einen Staat, der verwaltet das Ganze. Und in den 90er Jahren, vor allem nach der Ablehnung des Entscheides über den Beitritt zum Wirtschaftsraum, zum EWR, war meine Prognose ganz schlimm, geht den Berg runter. Generell für das Land. Wenn ich zurückschaue, eigentlich haben wir die Kurve recht gut gekriegt. Und diese schweizerische Politik ist eigentlich sehr erfolgreich. Also ich sehe nicht die Dringlichkeit, was provokativ zu fragen, dass jetzt etwas passieren muss. Ihr beide warnt, aber an sich geht es weiterhin gemütlich. Unsere Wachstumsraten sind weiterhin sehr positiv.
Ich glaube, das wäre schlicht zu einfach, oder? Der Peter Grünenfelder hat es gesagt. Wir können es uns nicht leisten, stehen zu bleiben, weil wenn wir an der Spitze bleiben wollen, dann müssen wir uns bewegen. Und ich glaube, diese Krisenresistenz hat uns vielleicht auch ein bisschen die Illusion gegeben, dass uns nichts passieren kann, dass wir immer einen Weg finden, dass wir, die Schweiz ist wie ein Stehaufmännchen. Es passiert etwas und wir stehen wieder auf. Aber das müssen wir uns erarbeiten. Und ich finde, es ist schlagend, wie jetzt die Covid-Krise. Die Covid-Krise sollte uns eigentlich ein paar Lektionen gelernt haben. Wir haben ja das Gefühl dieser Unantastbarkeit und der Unverletzlichkeit. Und wir haben auch das Gefühl, wir seien immer die Besseren. Und in vielerlei Hinsicht haben wir Grund, das zu denken. Aber in der Covid-Krise mussten wir im direkten Vergleich mit anderen Ländern doch feststellen, dass wir vielleicht nicht überall so gut sind, wie wir das gemeint haben. Also beispielsweise hat sich eklatant offensichtlich gezeigt, dass wir in der Digitalisierung, speziell in der Digitalisierung des Gesundheitswesens, eben nicht so gut sind, wie wir das vielleicht gemeint haben. Und ich glaube, diese Lektionen aus der Krise, die sollten wir sehr ernst nehmen, die nun anpacken. Und dann haben wir in einer ganzen Reihe von wirtschaftspolitischen Dossiers, wirtschaftspolitisch, aber auch gesellschaftspolitischen Dossiers, haben wir Handlungsbedarf. Da gibt es teilweise Dossiers, die seit Jahrzehnten nicht angegangen werden von der Politik. Und da müssen wir vorwärts machen.
Also ich komme noch zur Covid-Krise. Ich finde, es ist nicht nur eine Frage der IT-Ausstattung des Gesundheitswesens, das sind Instrumente. Es ist ganz erschreckend, wie die Schweiz in der zweiten Welle sich so verhalten hat wie allenfalls noch schwierige osteuropäische Länder und nichts gelernt hat aus Italien und eine gewaltige Sterblichkeit in Kauf nahm, ohne dass das auch nur politisch-gesellschaftlich diskutiert worden wäre. Meine 10.000 Tote, da wären sehr viele zu vermeiden gewesen. Ich weiß nicht, ob wir da auch gelernt haben. Aber zurück zur Wirtschaft. Heißt das jetzt, es muss etwas geschehen? Vollkommen nach meiner Meinung. Und ich glaube, es gibt in der Schweiz im Moment drei Baustellen, wo wir überhaupt nicht weiterkommen. Wir wissen nicht, wie das weitergeht. Das eine ist die Altersvorsorge. Das zweite ist Umwelt mit der Ablehnung des CO2-Gesetzes. Und das dritte ist für mich noch zentraler, die Frage des Rahmenabkommens, wo man auch nicht weiß, wie es weitergeht. Vielleicht könnte man anhand dieser drei Probleme etwas konkreter werden. Warum ist es nicht möglich, Dinge voranzukriegen? In der Altersvorsorge haben wir 24 Jahre lang, waren wir unfähig, irgendwelche Reformen auf die Beine zu kriegen. Ja, jetzt schaut man weiter und hofft, es geht. Da kann man nur ausrechnen, wie lange es so noch gehen kann, bis die Kasse ganz leer ist. An was liegt das? Zur Altersvorsorge. Was soll man da machen, Peter?
Ja gut, also wenn ich das nochmals einleiten sagen darf, ich meine, der Status quo ist schlichtweg keine Option. Ich meine, Unternehmen bewegen sich, ich meine, die müssen Produkte neu entwickeln, müssen sie auf den Markt nehmen, wenn sie sich nicht verkaufen können. Auch Beziehungen zwischen Körperschaften entwickeln sich weiter, also jetzt die Schweiz gegenüber Europa oder auf dem Rest der Welt. Und das heißt, wenn die Politik eine Politik fährt, die nur auf den Status quo behaftet ist, dann verliert sie auf Dauer. Das wird nicht aufgehen, weil der Rest, so pathetisch und einfach das tönt, der Rest der Welt bewegt sich weiter. Und die Frage der Altersvorsorge, ich meine, also nur schon rein faktisch, wir reden bald von einer Vier-Generationen-Gesellschaft, weil das ist das Glück für uns Schweizerinnen und Schweizer, wir haben eine der höchsten Lebenserwartungen weltweit und das ist doch vollkommen normal und die Schweizer sind eigentlich sehr pragmatisch, dass wir da flexibilisieren müssen, auch das Rentenalter. Und die Leute wollen das auch. Die möchten nicht so einen fixen Cut haben. Mit 65 ist es fertig. Das ist auch gewünscht von den Arbeitnehmern. Wir haben einen Fachkräftemangel. Uns fehlen bis 2035 etwa 300.000 oder 400.000 Personen auf dem Arbeitsmarkt, weil die demografische Entwicklung in Deutschland und in Frankreich und in Österreich ist genau gleich, mit denen wir eine Personenfreizügigkeitsregel haben. Das heißt, wir müssen entsprechend was tun. Und wenn jetzt die Politik, und Tim, es tut mir leid, vor allem die linke Politik, sagt, das geht nicht, was auch immer, seit 20 Jahren, das ist Einheit gesagt, wissen wir es. Und meine Wahrnehmung ist, die Bevölkerung ist viel pragmatischer als die politischen Vertreterinnen und Vertreter. Und eben, weil es auch gewünscht ist von den Arbeitnehmern, die möchten flexibilisieren, vielleicht ein bisschen reduzieren, aber ihr Wissen weitergeben. Und ich glaube, jetzt ist die Lösungskompetenz der Politik gefragt und nicht nur die Zelebrierung von scheinbaren Problemen.
Und ich glaube eben schon, wir müssen uns der Realität stellen. Oder ich meine, bei der Altersvorsorge, die demografischen Daten sind bekannt. Die sind sehr längerfristig planbar und es ist nicht ein Schock-Event, der plötzlich eintritt. Ich glaube, bei der Altersvorsorge finde ich wirklich, das ist diese Tabuisierung der Diskussion um die Erhöhung oder die Flexibilisierung des Rentenalters. Ich glaube, das ist mittlerweile rund 20 Jahre her, dass Pascal Couchepin damals Bundesrat gesagt hat, das Rentenalter sollte auf 67 Jahre erhöht werden. Es gab eine Welle von Protest durch das ganze Land und seither ist eine Art Tabuisierung da in der politischen Diskussion. Wir müssen uns schon bewusst sein, wir diskutieren heute sehr intensiv, ob das Rentenalter der Frauen um ein Jahr erhöht werden soll auf 65 und damit gleich sein soll wie jenes der Männer. Und schon das ist offenbar enorm schwierig. Und wie handhabt das die Politik? Man will Kompensationszahlungen zahlen, nämlich staatliche natürlich, für eine Übergangsgeneration. Also man will der Bevölkerung, jetzt in diesem Fall den Frauen, das schmackhaft machen mit staatlicher Unterstützung. Und ich finde, das ist nicht eine smarte Art und Weise, wie man Probleme löst.
Also darf ich noch einen Satz anfügen? Ich meine, wir reden ja seit neuerdings über den Stadt-Land-Konflikt, das wird von den Nationalkonservativen ein bisschen zelebriert. Wir reden über den Konflikt mit Europa. Aber ich meine, wir müssen schon aufpassen, dass die Politik, ich sage es wirklich explizit, das Politik gegenüber der, und wirklich jetzt in Abgrenzung auch zur Bevölkerung, die Politik künstlich kreiert einen Konflikt zwischen den Generationen. Weil ich glaube, diese Volksinitiative der Jungfreisinnigen ist ein Warnzeichen. Da haben alle unterschrieben, querbeet durch alle Parteiströmungen und sagen, das darf nicht sein. Ich meine, unser Land hält sich zusammen eben auch über die Generationen hinweg, auch in unseren Familien. Wir sehen das ja auch. Und da sollte die Politik auch einen Schritt weitergehen. Ich finde das sehr unsolidarisch, wenn man die Generationen gegeneinander ausspielt.
Wenn ich ganz kurz noch etwas anfügen darf, oder in der Klimapolitik spricht man immer wieder, wir müssen für die künftigen Generationen schauen und gute Bedingungen hinterlassen. Bei der Altersvorsorge scheint das keine Rolle zu spielen und das ist falsch.
Auch die Gleichstellung. Plötzlich vergisst man die Gleichstellung. Alle sind für Gleichstellung, aber wenn es ums Rentenalter geht, nur mit Kompensation. Da kann man ja auch über die Kompensation sprechen, aber die Frage ist, wie findet man einen Konsens? Und man hat ja in der Altersvorsorge, hat man vielleicht 4 Stellschrauben, daran ändert sich nichts, ist das Eintrittsalter, ist die Rentenhöhe, sind die Beiträge und die Frage, was holt man sich vom Staat? Mehr ist nicht zur Verfügung. Es gibt noch den Fonds, aber der ist auch langsam aufgebraucht. Und jetzt muss man einen Kompromiss finden. Und die Frage ist, warum funktioniert das einfach nicht? Und die Frage auch, es gibt ein chinesisches Sprichwort, wenn ein Problem schwer ist, dann muss man es größer machen, also zu lösen. Die letzte Reformansatz hat es versucht, nämlich mit der beruflichen Vorsorge und die AHV in ein Paket zu packen, ist auch gescheitert. Ist auch gescheitert, weil die Rechte und die Linke haben sich brüderlich, schwesterlich die Hand gegeben und die Sache gekippt von gewissen Kräften, die fanden, es ist zu wenig und andere, die fanden, es ist zu viel. Ja, ich meine, ihr jammert, ihr vertritt wichtige Positionen in der politischen Debatte, aber die Frage ist nicht so sehr, wie, welche Lösung muss gefunden werden, sondern wie findet man den Kompromiss? Und was steht da an? Muss die Sache noch viel prekärer werden, dass die Einsicht, es muss etwas geschehen, dann wirklich durchsichert? Oder besteht die Möglichkeit, die Kräfte politisch zu mobilisieren für den Konsens. Wie macht ihr das? Ja, du hast ja die ganze Wirtschaft hinter dir, Monika. Was tut denn die?
Gut, die Wirtschaft engagiert sich auch hier, vielleicht auch zu dieser Aussage, was muss passieren? Es gibt viele Menschen im Land, im Vergleich zu vielen Dossiers, da wird gesagt, es muss uns zuerst einmal richtig schlecht gehen und dann werden wir bereit sein, Reformen anzupacken. Das ist eine Aussage, die ich, wie gesagt, sehr häufig höre, aber das stört mich gewaltig. Wir müssen doch nicht sehenden Auges gegen die Wand fahren, um zu wissen, dass es wehtut. Jetzt mit Bezug auf die Altersvorsorge, Alain Berset hatte ein Reformpaket vorgelegt, erste und zweite Säule zusammen. Das ist nicht gelungen. Jetzt macht man die erste und die zweite Säule getrennt. Und da ist es jetzt aus bürgerlicher und liberaler Perspektive wichtig, dass wir diese beiden Säulen getrennt behalten. Das ist nicht das, was die Linke überall will. Also ich glaube, dieses Drei-Säulen-Prinzip der Altersvorsorge in der Schweiz hat sich sehr bewährt und wir müssen schauen, dass jede der drei Säulen sich auch in Zukunft bewähren kann. Und jetzt braucht es die Diskussion, die politische Diskussion ist im Gang zur ersten und zur zweiten Säule. Für die erste Säule wird das eine kleine Reform sein, weil man hat gesagt, wir müssen jetzt einmal das schrittweise anpacken. Also da sind wir dann im helvetischen Pragmatismus unterwegs. Es gibt diese Idee oder der Vorschlag der Kompensationszahlungen, übrigens auch in der zweiten Säule. Das kann man machen, aber diese Kompensationszahlungen sollten dann nicht so hoch ausfallen, dass der Effekt, der gewünschte Spareffekt, wieder völlig weg ist. Weil das ist absurd, das bringt uns nämlich nicht weiter.
Aber ist die Möglichkeit da, dass man die politischen Kräfte mobilisiert für eine Lösung oder schauen die einfach zu? Von der Wirtschaft?
Ja, ich glaube es von der Gesellschaft her. Volksinitiativen sind immer auch ein Zeichen, dass eine gewisse Unzufriedenheit in der Bevölkerung, in Teilen der Bevölkerung besteht, aufgrund der fehlenden Lösung auf der politischen Ebene. Dass ein Problem vorhanden ist und die Politik es nicht angeht. Und darum sage ich diese, nur schon aus taktischen Gründen, ist es richtig, dass im Moment seitens der Jungfreisinnigen diese Initiative eingereicht wird. Das gibt Druck, das Problem zu lösen und anzugehen und einen Lösungsvorschlag vorzulegen. Was mich ein bisschen stört in der ganzen Debatte, ist einerseits eben, man muss abwägen, die Übergangsgenerationen, der Staat soll zahlen. Aber ich meine nochmals, der Staat letztlich, wer das zahlt, das sind die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und das wird vollkommen ausgeblendet, diese Finanzierungsebene. Und ich wiederhole mich nur, meines Erachtens, wenn man auch mit ganz vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern spricht, und es gibt einschlägige Untersuchungen, die möchten flexibilisieren, weil der 65-Jährige heute ist fit. Der kann noch arbeiten, der möchte noch länger im Betrieb sein, vielleicht ein bisschen reduziert. Und wieso man das jetzt politisch zur Ideologie herausspielt von gewissen Kreisen, geht mir nicht in den Kopf.
Seid ihr zuversichtlich, dass das geht?
Bei Avenir Suisse, wenn man bei Avenir Suisse arbeitet, ist man daueroptimistisch. Ja.
Schön, auch in der Wirtschaft.
Auch wir sind, wir müssen optimistisch sein. Wir müssen einfach auch realistisch sein und schauen, was politisch möglich ist. Und ich glaube jetzt mit Bezug auf das, was politisch möglich ist, ganz generell, was mir etwas Sorge bereitet, ich glaube, es zeichnet sich eine Tendenz ab, dass die politischen Parteien in der Schweiz auch, wie andernorts auch, in eine Art Dauerwahlkampf geraten sind. Oder wir sind jetzt heute 2021, die nächsten eidgenössischen Wahlen sind in 2 Jahren. Und es kann nicht sein, dass die politischen Parteien jetzt schon Wahlkampf machen, sich positionieren und dann wichtige Entscheide einfach mal 2 Jahre hinausschieben, so mit der Aussage, ja, wir schauen dann ab 2024 weiter. Mhm. Da habe ich schon, also haben wir aus der Wirtschaft eine klare Verantwortung, dass die Politik ihre Verantwortung trägt. Und das gilt für die politischen Parteien und das gilt insbesondere auch für den Bundesrat.
Aha, Bundesrat. Macht er was? Ich glaube, in der AHV habe ich gefunden, hat sich Alain Berset und der Bundesrat kräftig ins Zeug gelegt, im Gegensatz zu anderen Themen. Mein Eindruck. Also bis das schief ging an der Urne. Und jetzt ist die Frage, wie man aus den Trümmern was macht.
Gut, also mit Bezug auf die zweite Säule der Altersvorsorge hat der Bundesrat das sich auch ein bisschen einfach gemacht. Er hat einfach gesagt, Sozialpartner, also die zwei Gewerkschaften, Arbeitgeberverband, Gewerbeverband, macht mal, kommt mit einer Lösung. Das ist nicht wirklich Leadership. Und siehe da, die vier waren sich nicht einig. Drei waren sich einig und der Gewerbeverband hat eine eigene Lösung vorgeschlagen. Was hat der Bundesrat gemacht? Er hat gesagt, okay, mathematisch, drei sind für eine Lösung, nehmen wir diese Lösung. Und natürlich wird jetzt das im Parlament zerfleddert. Und ich glaube, da macht das Parlament die bessere Arbeit, weil jetzt die Lösungsansätze, die aus den parlamentarischen Kommissionen kommen, die scheinen mir realistischer zu sein als das, was der Bundesrat vorgeschlagen hat.
Das ist eine interessante Schlussfolgerung. Auch bezüglich anderer Fragen, auf die wir kommen, nicht zuletzt Europa, dass, wenn aus dem Bundesrat nichts passiert, ist die letzte Hoffnung, dass das Parlament sich vielleicht irgendwie zusammenrauft.
Das kann nicht die letzte Hoffnung sein.
Es ist
die Volksvertretung. Es bildet die verschiedenen Ströme besser als der Bundesrat. Und es ist der Gesetzgeber. Also darum, ich finde, wir haben insbesondere in der Pandemie ein bisschen eine starke Exekutivlastigkeit gehabt im letzten Jahr. Es ist krisenbedingt. Aber es kann nicht sein, dass bei den gewichtigsten Fragen, angesprochen wie Europafrage, das Parlament wie ausgeschlossen wird. Nochmals, der Souverän ist in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen sehr pragmatisch. Das ist meine persönliche Wahrnehmung und es ist auch identifikationsbildend, diese direkte Demokratie. Es ist zum Teil ein bisschen schwerfällig, aber nachher wird entschieden und die Mehrheit wird akzeptiert. Und man sollte weder den Parlamentsentscheid vorwegnehmen, noch allenfalls den Volksentscheid. Das gehört in diesem Land dazu. Wir haben ja keine Revolution, sondern evolutive Prozesse, dass man eben, Monika hat das gerade scheibchenweise zum Teil, Sachen reinbringt, jetzt in der Sozialpolitik. Aber ausschließen die Volksvertreter, die beiden Kammern des Parlaments, finde ich der absolut falsche Weg.
Das aufgeklärte Volk hat in den Wahlen 2019 ein Parlament gewählt, das sich zugunsten Umwelt verschoben hat. Die Grünen, Grünliberalen haben zugelegt und das Lager, was für Umweltschutz ist, wurde gestärkt bis zur Abstimmung vom CO2-Gesetz. Und dann haben sich die klimaüberzeugten Wähler und Wählerinnen plötzlich daran erinnert, dass das auch noch Kosten hat. Und dann ist es schiefgegangen. Das heißt, man ist jetzt in einer Situation, dass alle wollen Umweltschutz, aber man weiß nicht recht wie und es soll möglichst nichts kosten oder nicht wehtun. Wie kommt man da weiter?
Also es wird gesagt, es sei der Schweizer Gilets Jaunes-Moment gewesen, die Anlehnung des CO2-Gesetzes. Sehe ich nicht so. Ich persönlich glaube, es hat eklatante Fehlkonstruktionen drin. Ich meine, wenn man natürlich Klimafonds schafft und Subventionstatbestände und einbezahlt wird von der Bevölkerung, man nicht 100% zurückbekommt, dann ist das schon eine Fehlkonstruktion. Ich glaube nach wie vor, das wirksamste Instrument der Klimapolitik ist die Bepreisung. Dann ändert man sein Verhalten. Und ganz viele im liberal-bürgerlichen Lager haben dieses Gesetz abgelehnt, weil es eben nicht Bepreisung war, sondern neue Subventionstatbestände, letztlich auch eine grüne Wirtschaft aufzubauen, auf Pump. Und darum bin ich schon der Meinung, man sollte, um wirksame Klimapolitik zu machen, verstärkt marktwirtschaftliche Ansätze zu haben, auch im internationalen Verbund und vielleicht ein bisschen weniger Symbolpolitik, als das vielfach auch in den Städten gemacht wird.
Aber wie stellt sich die Wirtschaft zu dieser Situation an sich? Gibt es ja Hinweise darauf, dass die Wirtschaft verstanden hat, dass man umdenken muss, dass sie daran glaubt, dass das über den Markt gehen kann, dass auch darin ein Wachstumspotenzial liegt. Glaubst du daran, dass man das Klimaziel, wie man es beschlossen hat, auf diese Weise erreichen kann? Ganz abgesehen vom politischen Konsens, aber dass es möglich ist, wirtschaftsfreundlich die Sache voranzubringen oder was braucht es vom Staat, damit man die Ziele einhalten kann?
Also ich sehe das sehr ähnlich wie Peter Grünenfelder. Ich glaube, es ist auch hier, es ist die Stunde der Wahrheit. Die Politik und auch die Wirtschaft steht in der Verantwortung, selbstverständlich. Müssen den Schweizerinnen und Schweizern erklären, worum es geht. Und eine Änderung in der Klimapolitik, wenn wir die Ziele erreichen wollen, dann braucht es eine Verhaltensänderung von uns allen als Individuen, aber auch von den Unternehmungen. Und diese Verhaltensänderung, da bin ich sehr einig, erfolgt am besten über entweder Anreize oder über Preismechanismen oder die Lenkungsabgabe. Das muss man aber den Schweizerinnen und Schweizern erklären, was das konkret bedeutet. Ich meine, diese Rückverteilung der CO2-Abgabe, das wissen viele schlicht und einfach nicht. Diese Rückverteilung kommt nämlich mit der Abrechnung der Krankenkassenprämie und da steht ein kleines Sätzchen irgendwo und das merkt man gar nicht. Also das muss man besser erklären. Ich glaube, es ist in der Klimapolitik ist viel Dynamik da aus der Wirtschaft. Viele Unternehmen haben deklariert, dass sie klimaneutral werden wollen, bereits bis 2030 und nicht erst bis 2050. Das ist das Ziel des Bundesrates. Es gibt vielfältige Initiativen aus der Wirtschaft, um die CO2-Emissionen zu senken. Es gibt auch entsprechende Unterstützungsinstrumente für Unternehmen. Das ist speziell auch wichtig für kleinere und mittlere Unternehmen. Also ich denke mir, die Dynamik ist sehr hoch, aber jetzt haben wir so einen politischen Scherbenhaufen. Und auch hier, ich stelle fest, es fehlt an Leadership und da bin ich wieder beim Bundesrat. Oder wir haben jetzt ein Nein gehabt zu dieser CO2-Abgabe. Wir müssen einen Neustart machen, auch in der Klimapolitik. Aber Klima- und Energiepolitik lassen sich nicht getrennt diskutieren. Das ist nämlich das, was jetzt genau passiert. Die haben sehr stark etwas miteinander zu tun. Denn wenn wir von der Stromversorgung sprechen und jetzt darüber sprechen, dass es Gaskraftwerke braucht, ja, Gaskraftwerke sind aus Klimasicht jetzt vielleicht nicht ideal. Und da plädieren wir sehr stark dafür, dass eine Gesamtsicht geschaffen wird. Das hat der Bundesrat eigentlich schon verpasst, aber er kann es jetzt noch machen, damit wir die Probleme oder die Herausforderungen gezielt angehen können, sowohl im Klimabereich wie auch im Energiebereich.
Also wenn ich etwas ergänzen darf, ich finde Klimapolitik, weil sie eben nachhaltige Lösungen bringen soll, ist letztlich eine urliberale Aufgabe. Wirklich urliberal, eben weil es nachher auch verursacherfinanziert sein soll. Und was mir Sorgen macht in der Diskussion, ist, dass von gewissen radikalen Kräften, aber auch weniger radikalen Kräften, man letztlich einen Systemumbruch einleiten will. Sprich, Marktwirtschaft ist schlecht, wir, die Rolle des Staates wieder, auch da der staatliche Fußabdruck, wir als Staat bestimmen, was gute Klimapolitik ist. Ich möchte einfach daran erinnern, Technologieneutralität ist eben auch eines dieser Prinzipien. Jetzt fährt die ganze Politik europaweit, schweizweit bei den Antriebstechnologien auf die Batterie getrieben. Ja, ist das wirklich das Ei des Kolumbus auf Dauer? Eben die nachhaltigste Lösung. Und ich finde, keine Regierung auf dieser Welt kann so gescheit sein, zu wissen, was die beste Umwelttechnologie auf Dauer ist. Mir ist es lieber, sie investieren in Grundlagenforschung, lassen die Industrie, die eben dann mit entsprechenden Rahmenbedingungen auch Lösungen entwickelt und hat entwickelt, entsprechend im Markt agieren, auf diese Nachhaltigkeitsziele hin, als jetzt wirklich en Detail im Vervorschriften und diese Regulierung, dass die nach oben schnellt. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Aber im Moment haben wir die Politik, die meint, sie weiß, was gute Klimapolitik ist. Und eigentlich, und das ist jetzt wirklich ein liberaler Ansatz, man soll die Marktkräfte spielen lassen und vermehrt, was die Politik machen muss, die Bepreisung, eben weil das die Verhaltensänderung bewirkt. Aber nicht quasi vorschreiben en Detail das Individualverhalten. Das schreckt die Leute ab, ob man links oder rechts steht, weil wenn man der Staat einen vorschreibt und schaut, was man essen darf und was nicht, dann hat das nichts mehr mit Klimapolitik zu tun, sondern mit einer neuen Form des Paternalismus.
Gut, wenn man das tut, bedeutet das, um die Ziele zu erreichen, muss man über die Preise ziemlich schmerzhafte Veränderungen ins System reinbringen. Das wird teuer, aber es ist immer noch marktgerecht. Mit anderen Worten, ich glaube nicht, dass bei zunehmendem Druck von Seiten der Folgen des Klimawandels, und der kommt wieder Montag auf den Sonntag, dass unter diesem Druck dann auch die Konsensmöglichkeit besteht, dann Maßnahmen über Preise, ob man es über Preise macht oder Vorschriften, das ist ja noch eine offene Sache. Ich bin dafür, dass es einfach passiert. Wie es passiert, okay, spielt nicht so eine große Rolle. Aber damit es passiert, müssen die Preise sehr kräftig angezogen werden, um im Marktgeschehen abzubilden, was die gesellschaftlichen Folgen des Klimawandels sind.
Ja gut, aber es kostet ja heute schon. Und zwar eben mit staatlichen Subventionen, die letztlich der Steuerzahler oder Steuerzahler zu beraten hat. Beispiel Gebäudeprogramm. Das kostet uns Hunderte von Millionen. Eben da wird mit staatlichen Mitteln wird gedämmt, wird ein Fenster eingebaut. Aber ich meine, das Verhalten wird nicht geändert. Es ist einfach dann ein besser.
Wie veränderst du das?
Ja, indem wir entsprechend die Kosten, Heizkosten entsprechend anpassen. Ich meine, wenn der Bürger oder Bürgerin dreht immer noch die Heizung voll auf, wenn er nachher ein staatlich subventioniertes Gebäudeprogramm um sich hat. Das sehen wir, und dann sage ich, es muss auch effektiv sein, es muss eine wirksame Verhaltensänderung bewirken können. Aber was gemacht wird, man kreiert neue Subventionstöpfe, auch jetzt nach dieser CO2-Abstimmung, und denkt, man kann quasi dann die Energiewende herbeiführen. Eben der Staat breitet sich aus, das Gewerbe kriegt Aufträge, darum auch diese gewisse Gespaltenheit des Gewerbeverbandes bei der letzten CO2-Abstimmung. Aber es ist vollkommen der falsche Ansatz. Vollkommen.
Ich glaube, realpolitisch muss man pragmatisch sein. Am Schluss wird es ein Maßnahmenmix sein. Aber jetzt eben glauben zu lassen, dass man alles über staatliche Subventionierung und dann im schlimmsten Fall noch staatliche Vorschriften, wo und wie die Unternehmen zu investieren haben, richten kann, das ist einfach, das stimmt nicht, das wird nicht funktionieren. Und ich bin schon etwas erschüttert, dass jetzt sowohl die SP wie auch die Grünen kommen mit einer Volksinitiative für einen Klimafonds. Dieser Klimafonds war ja genau der Teil im CO2-Gesetz, das auf bürgerlicher Seite auf große Skepsis gestoßen ist, das auch bei unseren Mitgliedern auf große Skepsis gestoßen ist und mitverantwortlich dafür war, dass es ein Nein gab an diesem 13. Juni. Also es wird einen Maßnahmenmix brauchen, und auch hier, wir müssen die Diskussion führen. Wir müssen die Diskussion führen, wie gehen wir um mit der Kernkraft. Also einfach auch hier haben wir so eine in der Tendenz eine Tabuisierung, also darüber wollen wir jetzt mal nicht sprechen.
Technologieverbot.
Das Technologieverbot. Und ich meine, das ist wieder so die Geschichte mit den Verboten. Verbote bringen uns einfach nicht weiter. Die fesseln uns einfach die Hände. Das ist der Effekt. Also es braucht eine offene Diskussion. Und verbunden natürlich mit der Klima- und Energiepolitik ist auch unsere Beziehungen zur EU. Also da gibt es die Frage des Stromabkommens. Wir kommen wahrscheinlich dann noch dazu. Da ist die Frage, wie positionieren wir uns als Schweiz im Vergleich zu den Bestrebungen in der EU, dieser Green Deal der EU, dieses Programm Fit for 55 der EU. Dort, die EU ist dirigistischer und subventionistischer unterwegs als die Schweiz das in der Regel ist. Aber vielleicht hat es dort Elemente, von denen wir uns inspirieren lassen können, wo wir sogar die Zusammenarbeit mit der EU verstärken könnten. Also ich glaube, wir müssen einfach auch den Mut haben, Tabus anzugehen. Ein Tabu nur in Klammern ist der Verkehr, oder? Man hat bisher den Verkehr, hat man schön aus der ganzen Diskussion rausgelassen. Da spreche ich nicht nur vom Straßenverkehr, sondern auch vom öffentlichen Verkehr. Wir müssen den Mut haben, breit zu diskutieren und auch Tabus anzugehen.
Es gibt eine Tabu oder eine Frage, die aus meiner Sicht viel zu wenig in der Diskussion aufgenommen wird, und das ist die internationale Verflechtung in dem Sinne, dass die Klimabelastung der schweizerischen Volkswirtschaft, wenn man sie richtig berechnet, über die Importe, was da drin steht an Energie und an Umweltbelastung, das ist im Kalkül gar nicht berücksichtigt bis jetzt. Also wenn man ein Auto importiert, ist enorm viel Energie im Auto, was man importiert, bevor man es fährt. Und die Rechnung hätte ich gerne mal, dass man da ehrlich ist, wie sich die Schweiz mit ihrem Fußabdruck denn auch über die internationalen Beziehungen, die man die mitberechnet, verhält. Hat man bis jetzt nicht gemacht.
Dann würde ich es deponieren bei Frau Sommaruga. Die wird sicher gerne eine neue Regulierung vorschlagen. Mhm. Ja.
Jetzt, wir haben es schon erwähnt, eine große Baustelle ist Europa, und dort ist die Blockierung vielleicht sogar noch am offensichtlichsten, insbesondere auch was die Haltung ist des Bundesrates. Die kürzliche Zusammenkunft mit Vertretern der Europäischen Union war klar, dass man sagt, so, macht jetzt vorwärts, wir wollen einfach wissen, was ihr wollt. Und der Bundesrat, insbesondere unser Außenminister, sagt ja, 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 und es passiert an sich nichts. Aus Sicht vom Ausland wird es immer peinlicher, nämlich die Meinung, ja, wir wissen auch nicht recht, sagt uns doch, was ihr wollt. Wir sagen euch nur, was nicht geht für uns Eidgenossen. Und vielleicht finden wir eine Lösung. Wir müssen halt weiter miteinander im Gespräch bleiben. Und diese Haltung stößt zunehmend auf Ungeduld und auf Kopfschütteln. Ich habe mit Vertretern der Europäischen Union schon früher Diskussionen geführt. Die waren der Meinung, dass man sagt, wir haben ein Problem, euch klaren Wein einzuschenken, weil wir den Vorwurf vermeiden wollen, wir mischen uns in die inneren Angelegenheiten der Schweiz ein. Meine Antwort war, um Gottes Willen, sagt bitte klare Ansagen und die Wahrheit oder kommt mit Konzession, aber bitte nicht mehr Freundlichkeit. Und ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo die Freundlichkeiten enden und es wird langsam auch klarer in der medialen Abbildung dessen, was man hört. Was ist zu erwarten?
Gut, da bin ich wieder beim Thema Leadership des Bundesrates. Jetzt kann man argumentieren, der Bundesrat hätte Leadership gezeigt, indem er die Verhandlungen über das Rahmenabkommen abgebrochen hat.
Könnte man
argumentieren. Aber dann kommt eben die Frage, war es Leadership wäre gewesen, abzubrechen und einen Plan B zu haben. Dieser Plan B gibt es nicht. Der Bundesrat will eigentlich warten, bis die Wahlen vorbei sind. Das ist auch so eine Verzögerungstaktik. Und was da kürzlich passiert ist, muss ich sagen, finde ich ein Trauerspiel. Wenn wir nach Brüssel fahren und nicht wissen, was wir wollen, dann dürfen wir nicht erstaunt sein, dass die EU uns sagt, was sie will. Das war zu antizipieren. Und einmal mehr, wir wollten uns ja eigentlich, also ich nehme an, dass das die Absicht des Bundesrates war, uns aus der Defensive zu nehmen. Und kaum haben wir das gemacht, haben wir uns schon wieder in die Defensive drängen lassen. Wir von der Wirtschaft her, wir werden nicht akzeptieren, dass der Bundesrat jetzt 2 Jahre lang vielstimmig nichts tut. Wir können uns das schlicht und einfach nicht leisten. Wir brauchen gute Beziehungen zu Europa und nicht nur wirtschaftlich gute Beziehungen, sondern auch gesellschaftlich gute Beziehungen, wissenschaftlich gute Beziehungen, kulturell gute Beziehungen. Und wir glauben, dass ein Ansatz jetzt nötig ist, wo wir in der Schweiz diskutieren, was wollen wir jetzt eigentlich? Und diese Diskussion könnte beinhalten, dass man sagt, wo haben wir eigentlich gemeinsame Interessen mit der EU? Und ich glaube, es gibt viele gemeinsame Interessen. Und dann diskutieren wir mit den Mitgliedern, was sind jetzt genau unsere Forderungen, die wir an den Bundesrat richten, unter dem Aspekt, dass wir a. die bilateralen Verträge sichern wollen und dass wir b. den Schaden, der jetzt bereits am Entstehen ist, mindern wollen.
Aber Economistis war in gewissen Zeiten für das Rahmenabkommen und ist dann zurückgekrebst. Das heißt, wenn man dem Bundesrat vorwirft, er hat ein Rahmenabkommen ausgehandelt und kommt nach Hause und das, was er selbst ausgehandelt hat, nimmt er zur Kenntnis und provoziert ein innenpolitisches Palaver, dann ist das eine Seite der Geschichte. Die andere Seite aus meiner Sicht ist, dass die verschiedenen politischen Kräfte in der Schweiz zu wenig klipp und klar gesagt haben, das ist das, was wir haben können, Folge sind wir dafür. Von der Economie Suisse kam insbesondere während dieses politischen Palavers nicht die klare Ansage, hört jetzt auf, akzeptiert dieses Abkommen, damit wir vorankommen. Denn wenn du jetzt sagst, ja jetzt müssen wir doch einfach nochmals alles schön diskutieren, was wollen wir? Klar, wir wollen den Bilateralismus sichern, die bilateralen Verträge weiter ausbauen und dafür braucht es eine Lösung. Naja, die Lösung liegt auf dem Tisch, da muss man schon klipp und klar sagen, wir hätten gerne das Rahmenabkommen oder ein Rahmenabkommen mit realistisch erreichbaren Veränderungen gegenüber der Europäischen Union. Und diese Position sehe ich noch nicht von Seiten der schweizerischen Wirtschaft.
Also ich meine, unsere Position vor dem Verhandlungsabbruch war glasklar. Wir haben dem Bundesrat gesagt, wir unterstützen das Rahmenabkommen grundsätzlich. Wir wollen aber Klärungen haben in diesen drei Bereichen, die da waren, die staatlichen Beihilfen, die flankierenden Maßnahmen und die Unionsbürgerrichtlinie. Wir haben das dem Bundesrat immer wieder kommuniziert. Wir haben dem Bundesrat auch gesagt, du musst weiter verhandeln, du musst diese Klärungen herbeiführen. Wir haben den letzten Brief an den Gesamtbundesrat haben wir geschrieben, nachdem Bundespräsident Bamela in Brüssel war. Nur der Bundesrat hat diese Klärungen nie herbeigeführt. Und ohne diese Klärungen konnten wir keine Position fassen. Das ist das eine. Das andere ist, ich meine, die Wirtschaft ist nicht apolitisch unterwegs. Ich meine, man hat so einen Unterstützungszerfall feststellen müssen in der Politik. Und zwar außer den Grünliberalen über alle Parteien hinweg. Und das lässt die Wirtschaftsführerinnen und Führer nicht unbeeindruckt oder nicht unbeeinflusst. Und das führte zu einer Verunsicherung, natürlich auch in unseren Kreisen. Was ist denn politisch möglich? Denn wenn die Politik nicht dahinter steht, die Wirtschaft alleine kann das nicht richten, weil es ist nicht die Wirtschaft, die in Brüssel verhandelt, sondern es ist eben die Politik.
Aber es ist eine sehr wichtige Stimme in der Innenpolitik. Und mein Eindruck ist, diese Stimme wurde schwach und schwächer und hat dazu beigetragen, dass wir jetzt im Fiasko stehen. Und jetzt, da wir rauszukommen, verlangt eine klare Ansage. Und ich hoffe, aus der Wirtschaft kommt die. Ich sehe sie noch nicht.
Ja, das ist, finde ich jetzt ein bisschen gar schwarz gemalt, lieber Tim. Nein, ich glaube, also
du hast die Entwicklung,
Moni, es ist ein natürlicher Prozess. Der Bundesrat hat nicht entschieden, jahrelang nicht entschieden. Das Entscheidungsvakuum wurde gefüllt, das gehört auch zum direktdemokratischen Prozess. Ich glaube, wir müssen schon das große Ganze sehen, dieses Muddling through, dieses Durchmogeln, das die Schweizer Regierungspolitik als Kunstform erklärt, der wird vielleicht auf Dauer nicht gehen. Wir haben jetzt ein bisschen über das große Ganze gesehen, geopolitische Umwälzung mit diesem akzelerierenden Konflikt zwischen China und USA. Das betrifft Europa und dort ist der größte Player die EU, aber es betrifft auch die Schweiz. Und das heißt, es ist für uns, unser Land, das derart, wir sind ja Globalisierungsweltmeister und letztlich auch Europameister, wenn es um die internationale Vernetzung geht, unsere Wirtschaft, derart abhängig von diesen Entwicklungen. Und wir brauchen diesen dritten Pol Europa. Wir sind ja mitten in Europa. Das heißt, wir sind auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, nicht nur ökonomisch, sondern auch letztlich politisch, dass wir mit der EU wieder auf einen gangbaren Zukunftspfad kommen. Und darum diese Renationalisierungsdiskussion geht rein schon ökonomisch, ist das eine Sackgasse. Das wird wirklich ein massiver Wohlstandsverlust, zu einem massiven Wohlstandsverlust führen. Und Monika hat es gesagt, innenpolitisch. Ich meine, wir müssen endlich mal eine Diskussion haben. Wir haben diese falschen Narrative, die sich entwickelt haben über absolute Souveränität. Das ist nicht schlichtweg nicht möglich, wenn man in globalen europäischen Märkten erfolgreich teilhaben will. Das ist das eine. Da muss reiner Wein eingeschenkt werden der Bevölkerung. Auch da ist sie vielfach pragmatischer als die politische Diskussion in der Bundeshauskuppel. Und das Zweite, die Parteien haben ein bisschen gar zelebriert die Differenzen. Aber in meiner Wahrnehmung, und du warst im Bundeshaus, gibt es doch eine größere Schnittmenge, auch in den Parteien, wo einzelne Co-Präsidien sich dezidiert gegen das Insta ausgesprochen haben. Es gibt große Teile in den Fraktionen, die sagen, jetzt müssen wir weiterkommen, entscheidend weiterkommen. Und für dumm muss die Bevölkerung auch nicht verkauft werden. Ich meine, was die Grünen machen, die ja alles gemacht haben, dass das Insta nicht zum Fliegen kommt. Und jetzt sagen wir, wir machen eine Volksinitiative. Ich glaube, für das gewinnt man einen Preis, wie man das Volk am dümmsten verkaufen will. Aber das ist keine
Symbol. Aber was schlägt ihr vor? Ihr von Avenir Suisse habt einen Erosionsmonitor. Sehr überzeugend, wie schwierig es immer, und zwar in zunehmender Weise, wird, wenn wir das Problem mit der Europäischen Union nicht gelöst haben. Du sagst, es ist schlimm. Aber was schlagt ihr vor von Avenir Suisse, was der Bundesrat jetzt ankündigen soll? Das wäre ja noch ganz gut, denn er tut es offensichtlich nicht im Moment.
Ja, dieser ominöse Drei-Phasen-Plan, aber die Wirtschaft bewegt sich schneller als der Bundesrat.
Ja, gut. Ja. Also ich sehe nicht, was vom Bundesrat im Moment kommt. Also, was wäre die Position, die ihr dem Bundesrat sagt, damit musst du nach Brüssel gehen, wenn du nicht selbst auf die schlaue Idee gekommen bist? Was ist das?
Also unsere Konzeption ist, die Hauptaussage ist, Status quo ist keine Option. Die Welt und Europa bewegt sich weiter und die Wirtschaft bewegt sich sowieso weiter und die Unternehmerinnen und Unternehmer auch. Das ist das eine. Aber ich glaube, es braucht drei Elemente. Einerseits eben nochmals global, im Sinne auch dieser Potenzialdiversifizierung aufgrund des geopolitischen Umbruchs. Wir haben einen Markt, eine machtbasierte Ordnung, nicht mehr dieses regelbasierte, weil die WTO ja auch schwächelt, leider. Das heißt, wir müssen doch schauen, dass wir überall aufgrund unserer globalisierten Wirtschaft, die den Wohlstand schafft, Marktzugänge optimieren können. Das heißt, noch mehr Freihandelsabkommen. Das ist das eine. Das zweite, Europapolitik. Wir können nicht stehen bleiben. Es braucht eine bilaterale Plus. Es braucht eine Regelung, dass wir dort wieder Rechtssicherheit schaffen. Wir haben eine Erosion der Rechtssicherheit, das ist feststellbar und es braucht ein vertraglich dynamische Elemente.
Und ein Rahmenabkommen.
Es braucht, ja, man kann es, wie man es auch nennt, ist mir am Schluss egal. Ich sage nur, es braucht bilaterale Plus, nur mit den bestehenden Verträgen, weil die werden ja immer wieder abgedatet.
Das werden sie eben nicht.
Nein, Entschuldigung, die Inhalte entwickeln sich weiter und wenn wir auf den bestehenden Verträgen stehen bleiben, dann ist eben diese Gap, das wird passieren. Und das ist ja genau, was wir mit den Briten verhandelt haben, Mind the Gap Strategy. Wieso soll das, wenn es mit den Briten funktioniert, wieso können wir es nicht mit der EU machen? Aber nochmals, mein Hauptanliegen ist, wir haben eine falsche Narrative bei der Souveränitätsdiskussion in diesem Land, wo man sich zum Teil auf absolute Souveränitätsverständnisse beruft, die eigentlich nicht möglich sind in einer globalisierten, europäisierten Schweizer Wirtschaft.
Aber ist es nicht so, dass in der jetzigen Situation, was es braucht, ist eine Geschlossenheit und klare Position? Wenn man sagt, wir müssen die Probleme lösen, die Probleme sind A, B, C und D, wir wissen, was die Probleme sind. Die Frage ist, was ist eine Lösung und was soll der Bundesrat jetzt tun und wie kriegt man konkrete Forderungen in den politischen Betrieb so hinein, dass etwas passiert? Denn alle sprechen vom Problem. Okay.
Nein, aber nochmals, das Parlament hat eine gemeinsame pragmatische Schnittmenge. Die Bevölkerung ist sehr pragmatisch, davon bin ich überzeugt. Ich meine, das haben wir in einer Dutzend Volksabstimmungen bewiesen, wie souverän der Souverän selber ist in Europa und global politischen Fragen. Und das heißt, wenn der Bundesrat, um Monikas Terminologie aufzunehmen, keine Leadership zeigt, nicht nur in diesem Bereich, dann ist es am Parlament. Volksinitiative ist Nebengeräusche, aber ich glaube, das Parlament ist dann schneller und effektiver, um eben dieser Erosion Einhalt zu gebieten. Das muss nicht die APK alleine sein. Es ist auch insbesondere die Wissenschaftskommission betroffen. Wir haben jetzt schon gewisse Assistenzprofessuren, die weggehen bei einzelnen Universitäten, weil sie eben nicht an diesem europäischen Netzwerk Horizon mitwirken können. Es betrifft aber auch die WAC und der ganzen wettbewerbsstandortpolitischen Diskussion der Schweiz. Ich gehe davon aus und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass die vernünftigen Kräfte im Parlament, das sind die meisten, jetzt ein bisschen mehr Zug übernehmen, weil der Bundesrat tatsächlich hier, also alle, es ist nicht nur ein Departement, alle ein bisschen im Zaudermodus sind.
Also ihr glaubt, dass die Einsicht proportional zunimmt zum Druck und zum Problemdruck, den steht?
Ich glaube, es ist nicht zunehmend, der war schon vorher da. Das Parlament, wir sind ja laufend mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern in Kontakt, die haben größtenteils, unabhängig von Verlautbarung gewisser Parteien, im größten Teil mit Unverständnis reagiert, dass sie als Volksvertreterinnen und Volksvertreter zu diesem unglaublich gewichtigen Dossier eine Stellung nehmen konnten und mitentscheiden konnten. Es gab eine Stellungnahme auf der Konferenz der Kantonsregierungen. Das wurde vollkommen ausgeblendet. Also auch ein gewisses antiföderales Element. Und darum bin ich schon der Meinung, dass es ist ja nicht nur der Bundesrat alleine. Es gibt ganz viele Stimmen in diesem Land, die eben auch zur Meinungsbildung beitragen. Die müssen halt jetzt mehr gehört werden.
Ihr seid in dem Sinne optimistisch, dass diese politischen Kräfte angesichts der wachsenden Probleme sich mehr zusammenraufen in Position gegenüber dem Bundesrat, der ja offensichtlich nicht sehr viel im Moment unternehmen möchte, dass da etwas passiert? Oder muss der Leidensdruck noch größer sein? Stichwort Erosionsmonitor. Müssen deine Parameter, Peter, noch weiter in die Höhe, damit was passiert, oder wird das so langsam kommen?
Nein, weil eben nochmals, ich bin Daueroptimist, also wirklich auch von der Charakterstruktur her. Und was wir müssen machen, ist das Problembewusstsein schaffen, dass tatsächlich ein Problem ist. Es wird tabuisiert von gewissen Kreisen. Und das müssen wir vermehrt in die öffentliche Diskussion bringen. Aber jetzt wiederhole ich mich, ich gehe davon aus, mit unzähligen Betrieben, mit denen wir reden, mit den Wissenschaftlern, mit denen wir reden, wenn wir unsere Langfriststrategien entwickeln, oder auch mit uns quasi als normale Bevölkerungsteile, das Bewusstsein ist vorhanden, wie vernetzt die Schweiz in der Welt und in Europa ist. Und das heißt, es soll nicht schlimmer werden. Ich meine, ich bin nicht ein Anhänger dieser Theorie, dass es muss, Monika, genau das Gleiche, dass es wirklich schlimm werden muss, bis sich die Schweiz bewegt. Und diese vernünftigen Kräfte in diesem Land nach wie vor, aus meiner Sicht, die Mehrheit bilden, die eben auch diesen Wohlstand letztlich ermöglicht haben, die müssen jetzt einfach lauter hervorkommen. Man soll diesen Fokus alleine auf die kleine Bundeshauskuppel vielleicht ein bisschen wegnehmen oder verbreiten.
Monika, bist du auch diesbezüglich optimistisch? Das an sich, auch mein Eindruck, eine reformwillige öffentliche Meinung in allen Bereichen der politischen Sektoren vorhanden wäre. Die Frage ist, wie transportiert man das in den politischen Prozess hinein, dass auch etwas passiert?
Ich glaube, der öffentliche Diskurs muss ändern. Oder ich meine, da bin ich wieder bei der Leadership des Bundesrates. Ich weiß, ich wiederhole mich und ich entschuldige mich auch dafür. Aber wenn der Bundesrat sagt an dieser Medienkonferenz vom 26. Mai, naja, jetzt wird es halt ein paar Jahre lang schwierig und diese Verträge werden erodieren, das müssen wir jetzt halt einfach akzeptieren. Also das finde ich eine sehr komische Haltung. Und auch dieser Drei-Phasen-Plan des Bundesrates, also ich sage da jetzt despektierlich bewusst, das ist in drei Phasen nichts tun und das ist nicht akzeptabel. Und von dem her finde ich so Instrumente, der Erosionsmonitor enorm wichtig, weil die Erosion passiert jetzt schon. Es ist nicht so, dass die dann irgendwann kommt. Und hier haben wir bisher die Haltung, naja, gut, also dann, wenn wir halt mit Horizon Europe zusammenarbeiten können, naja, dann... Die besten Unis sind eh in den USA und in Großbritannien und in Israel, also arbeiten wir mit denen zusammen. Wir suchen jetzt nach Ersatzlösungen. Das mag ja okay sein. Ich denke, das kann auch vielversprechend sein, eben mit Unis in den USA beispielsweise zusammenzuarbeiten. Aber es ist nicht genügend, es ist nicht ausreichend. Oder bei der Stromversorgung. Ich meine, plötzlich anerkennt man, dass wir eine Versorgungslücke haben im Winter. Über Jahre hat man gesagt, nee, das stimmt nicht, das ist gar kein so Problem. Und hier haben wir wirklich Gemeinsamkeiten mit der EU. Also ich meine, die Stromnetze laufen jetzt nun mal durch die Schweiz, durch die Swissgrid. Ich bin sehr froh, dass Organisationen, vermeintlich technische Organisationen wie eine Swissgrid, Alarm schlagen und sagen, passt auf, hier geschieht was, das in die total falsche Richtung läuft. Oder die Elcom, die sagt, hallo, die Versorgungssicherheit ist nicht mehr gewährleistet. Diese Signale müssen wir ernst nehmen und müssen jetzt Lösungen suchen, nicht nur Ersatzlösungen, sondern auch Lösungen mit der EU. Ich verstehe nicht, wieso wir nicht den Mut haben, mit unseren Nachbarn zu sprechen und dort Lösungen zu suchen. Es ist auch hier so eine Tabuisierung im Gange. Wir machen es halt anders mit dem Rest der Welt und das funktioniert aus meiner Sicht nicht.
Es gibt einen europäischen Strommarkt und über den wird nicht in Baden-Württemberg entschieden.
Das ist doch.
Sondern in Brüssel. Und es geht nicht ohne Stromabkommen. Und langfristig, du sagst, die Elektrizität fließt durch die Schweiz, ja? Die Frage ist noch, wie lange? Und was ist die Funktion von Laufenthal als Drehscheibe, die traditionelle, ob die nicht ersetzt wird? Und dann gucken wir in die Röhre. Aber so weit ist es noch nicht. Aber ich höre auch von euch beiden an sich einen Optimismus in dem Sinne, dass die Probleme zunehmen, dass eine in der breiten Bevölkerung auch ein Bewusstsein da ist, eine Bereitschaft da ist, vernünftige Lösung, ob das bezüglich Altersvorsorge in der Flexibilisierung oder in einer offenen Haltung gegenüber Europa, die viel offener ist, als der Bundesrat behauptet, die Sache voranzutreiben, zu hoffen ist, dass diese Haltung auch tatsächlich in einen politischen Prozess hineingetragen wird. Aber ich freue mich über euren Optimismus und, naja, dem sei so. Hoffe ich.
Den behalten wir auch.
Das ist gut. Okay, Daueroptimismus. Also ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke. Dankeschön.